ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich bin Gefangener oft meiner selbst. Und ich glaube, wir alle leben uns in Situationen, wo ich nicht so bin, wie ich gerne wäre. Wenn ich eine Kleinigkeit aufregen kann, wo ich selber erkenne, ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem stört es mich. Und das wiederum stört mich auch, dass es mich stört. Also wo ich beständig irgendwo um mich selber kreise, da erlebe ich meine Unfreiheit.
Ich habe erlebt in der DDR, wie mein Lebensweg bestimmt worden ist. Das ist einer der massivsten Eingriffe gewesen in meine Biografie. Und diese Eingriffe, mit denen habe ich bis heute zu tun und muss sie bis heute ausleben. Mir wurde verweigert, auf die erweiterte Oberschule zu gehen und dort Abitur zu machen, wegen schlechter Einstellung zum Staat. Damals war ich in der 8. Klasse.
Diktatur oder eben Passivität ist ein lethargischer Zustand. Viele Menschen verfallen ja auch in der Demokratie in eine Lethargie, weil alles ja eigentlich selbstverständlich ist. Ist es aber nicht. Denn Freiheit, das ist eine gewagte These, hat ein Verfallsdatum.
Die Schriftstellerin und Übersetzerin Sigrid Katharina Eismann aus Hanau ist in Temeswar in Rumänien aufgewachsen, ehe sie mit 16 Jahren nach Deutschland emigrierte. Das Leben in der Diktatur hat sie geprägt.
Wachsamkeit ist ja auch immer auf der Hut sein. Und diese Präzision der Wachsamkeit oder diese permanente Wachsamkeit, natürlich ist man dann auch kreativ und alles Mögliche, aber durch die Wachsamkeit wirst du ja auch nicht in Ruhe gelassen. Es ist eine Unruhe.
Was stärkt die eigene Stimme, wenn sie angegriffen wird? Und kann Freiheit selbst in Krisen unter schwierigen Bedingungen wachsen? Darum geht es in Sigrid Katharina Eismanns aktuellem Roman »Mein innerer Schwarzwald« um die Suche nach Freiheit. Der Roman, mit dem sie in Deutschland, Rumänien und Österreich zu hören ist, erzählt von den Salpeterern aus dem Südschwarzwald. Die bestanden im 18. Jahrhundert auf ihrem Recht, Freibauern zu sein. Kaiserin Maria Theresia schickte die Aufständischen, unter ihnen 27 Familien, mit dem Schiff über die Donau ins heutige Rumänien, nach Temeswar. Keine Geschichte aus grauer Vorzeit, allein schon deshalb, weil die Autorin Nachfahrin der Salpeterer ist, was ihre Familie erst durch Veröffentlichungen eines Forschers in der Presse erfuhr.
Das war ja auch diese schaurige Metapher in einem Zeitungsartikel, die Geschichte der Kettensalpeterer, wieso die Kettensalpeterer genannt wurden, weil sie wie Sklaven in Ketten gelegt wurden vor der Deportation. Und die Vorgeschichte ist die, dass meine Mutter in den 70ern in der Temeswarer Straßenbahn, also in der rumänischen Diktatur, die Straßenbahn ist die Changa, also im Kindermund war es die Changa, von einem betagten Herrn im Dialekt angesprochen wurde, im Gedränge, die seid doppelt von der Revoluzzer.
Die Salpeterer waren eine Minderheit in der Minderheit, mussten im Banat, im damaligen Ungarn, einer durch die Türkenkriege verwüsteten Gegend, zurechtkommen. Kaum hatten sie etwas mit den Donauschwaben gemeinsam, die dorthin freiwillig aufgebrochen waren, mitsamt ihren Traditionen und Trachten. Die Salpeterer dagegen waren Verschleppte und noch Generationen später unruhig und wachsam.
Ich habe Erinnerungen an meinen Großvater, der ein Freigeist war und der auch deutsche Offiziere verprügelt hat und auch Armen geholfen hat und immer sehr ausgelassen und voller Dynamik war. Und er ist eine schillernde Persönlichkeit, die mich als Kind auch geprägt hat. Im Vorort, in der konservativen Ecke, sagte man, ja, der ist ja verrückt. Aber der war ja nicht verrückt, der war halt ein Salpeterer, ein Nachfahre der Salpeterer. Er hat auch nie eine braune Uniform getragen. er war anders. Und diese Frage hat mich beschäftigt. Warum bin ich auch so ähnlich oder nicht wie mein Großvater, aber dieser rebellische Geist, ohne das jetzt zu verkitschen oder mich, ich bin keine Dissidentin, das bin ich nicht. Die war nicht angepasst.
Eismann erzählt in ihrem Roman über die Salpeterer von Freigeist und Widerstand, aber auch von Verletzungen. Ihr Suchen nach Freiheit wird erfahrbar, indem sie historisch Recherchiertes erzählerisch ausgestaltet. So begleitet sie eine der aufständischen Familien, die Hof, Kalb Bertha, Apfelbäume, Wald und Freunde innerhalb eines Augenblicks verliert. Auf dem Weg nach Temeswar sind sie einige Zeit im Kerker in Wien.
Mama, Johanna schüttelt sie. Bäh, koch mir endlich eine Milchsuppe mit Nudeln. Geh, hol uns frische Milch von der Berthala. Das Kälbchen kann schon stehen auf wackeligen Beinen. Es ist doch schon erwachsen, oder? Wird's auch über die Donau fliegen? Meine Süße, flüstert die Mutter, spinn schön rum. Die klumpige Mehlsuppe hat sie ausgespuckt. Ist hier ein Wald in der Nähe? Murmelt Hannes. Es riecht nach Laub. Hab letzte Nacht in Rehaugen gesehen. Das schreckhafte Wesen auf der Pritsche ist kein Traumwesen. Rötlicher Flaum schimmert, der Haarschopf abrasiert, blasse Haut, Kratzspuren im Gesicht. Das arme Ding zuckt nervös, schaut aus Rehaugen. Bitte schüttet die Suppe nicht weg, kann ich sie haben? Ihre Augen leuchten wie Bergseen.
Gelsine ist ebenfalls unschuldig eingekerkert, spricht in merkwürdigem Singsang, wirkt verstört und doch auch wie eine Fee. Sie soll mit den Salpeterern abgeschoben werden. Die Familie nimmt die Schutzsuchende auf, die wiederum ihr zur Hilfe wird.
Die Gelsine, diese Person habe ich ja zum Leben erweckt, also was heißt zum Leben erweckt, geschrieben, auch aus einem historischen Grund. Bei meiner Recherche über die Salpeterer bin ich auch auf die Wasserschübe gestoßen. Maria Therese hat angeblich liederliche Frauen auf der Straße gefasst und deportiert, so wie sie Roma deportiert hat. Und das ist eine erschütternde und erschreckende Geschichte. Sie hat sogar eine Keuschheitskommission einberufen. Also das waren Sittenwächter in Zivil. Und ich wollte einfach noch mal eine parallele Ebene schaffen und dieses Kapitel nicht unerwähnt lassen. Also es geht ja hier nicht nur um die Salpeterer, sondern auch um diese Wasserschübe der Andersdenkenden oder Andersaussehenden, die abgeschoben wurden an den äußersten Zipfel der K&K-Monarchie ins Banat nach Temeswar. Und für mich gibt es daher auch eine Parallele zu heute, was beispielsweise Trump schon praktiziert.
Für die Autorin ist Solidarität unter Verletzten ein wichtiges Merkmal von Freiheit, die selbst unter extremen Bedingungen nicht am Ende ist. Denn Mut und Verzweiflung können sich paaren, Mitmenschlichkeit wachsen, sagt Katharina Eismann. Aber es gibt noch mehr, was in Krisen widerstandsfähig macht, wenn der Freiraum droht, verloren zu gehen.
Dennoch gibt es einen Rückzugsraum, der mit Lesen, mit Literatur, mit Gesprächen, intensiven familiären Auseinandersetzungen. Also man hat sich die Geschichte erzählt. Das ist manchmal konfrontativ für ein Kind, ein bisschen viel, wenn über die Deportation geredet wird. Aber es werden auch sehr spannende, ergreifende Geschichten aus der eigenen Familiengeschichte erzählt. Aber spielerisch. Also das muss auch nicht immer eine trostlose, brutale Angelegenheit sein. Man lernt auch in einer Diktatur, also ich weiß nicht, ob man da Humor lernt, aber es braucht auch so eine gewisse Leichtigkeit, den Moment intensiv zu genießen, zu leben.
Auch das Schreiben kann die Freiheit stärken, sagt Sigrid Katharina Eismann.
Das ist ein geschützter Denkraum und sicherlich auch ein Raum des Verarbeitens. Und dann Protagonisten zu erschaffen oder so eine Art Aufstellung, diese ganzen Geschichten zu verarbeiten, vielleicht auch die Jahrhunderte der Ansiedlung oder das Jetzt zu verarbeiten, durch eine genaue Beobachtung und durch diesen intensiven Filter, der das Schreiben auch bedeutet. Das ist eine Art Essenzmoment, so eine innere Religion.
Diese innere Religion aber wirkt nach außen. So regt die Autorin in Workshops in Schulen zum Schreiben an.
Ich spiele auch gern mit Sprachen und ich habe ein Gedicht, das heißt Ilk Bahar und das heißt Türkisch Frühling. Und da habe ich den März in Istanbul, aber auch politisch beschrieben. Und eine Schülerin, selbst Türkin, hat sich dann so motiviert gezeigt, dass sie das Gedicht auch übersetzt hat. Und sie hat dann auch das Wort ergriffen, also hat einen interessanten Kommentar gehabt.
Und in dem Moment, wo es darum ging, sich völlig frei zu äußern, Wahrheiten anzusprechen, Kritik zu üben, dann hat sich automatisch dieses Räderwerk in Gang gesetzt. Was könnte mir passieren? Wer könnte das mithören? Wer könnte es notieren? Wer könnte es weitersagen?
Ralf Uwe Beck aus Eisenach ist evangelischer Pfarrer und engagiert sich im Netzwerk Mehr Demokratie für eine stärkere Bürgerbeteiligung. Die Suche nach Freiheit ist ein entscheidender Antrieb seines Lebens. In der DDR hat der Bürgerrechtler erlebt, wie es dem Staat gelang, in jedem Kopf ein Räderwerk der Angst zu installieren.
Das heißt aber nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch ein unbeschwertes Leben hatten. Ich erinnere mich an eine Wanderung mit meiner Tochter, die war noch ganz klein, ging in den Kindergarten. Und wir sind auf dem Rennsteig im Thüringer Wald wandern gewesen. Und ich habe aus Lust und Laune auf irgendeine Melodie staatskritische Texte formuliert. Und wir haben das dann gesungen zusammen. Also es ging bestimmt um Honecker und ich weiß nicht, keine Ahnung mehr. Ich habe es nicht im Kopf. Und als wir dann aber der Bergaufstieg. Als wir dann aber abgestiegen sind, dann habe ich den ganzen Rückweg damit zugebracht, meiner Tochter zu vermitteln, dass sie dieses Lied, was wir jetzt so schön eingehört haben, aber bitte nicht im Kindergarten anstimmt.
Nur auf schmerzhaften Umwegen konnte Ralf Uwe Beck damals in der DDR Abitur machen, dann aber nicht wie erhofft Germanistik studieren. Das Theologiestudium hatte er ursprünglich nicht angestrebt. Mit 15 Jahren bekam er allerdings eine Einladung in die junge Gemeinde.
Wir saßen in einem Raum mit einem Diakon zusammen und haben über alles geredet und völlig offen. Und alle, die in dem Raum waren, hatte ich das Gefühl, hatten die Möglichkeit, ihr Räderwerk der Angst anzuhalten. Und das war ein Befreiungserlebnis. Also so reden zu können über Rüstung, über Sex, über den Sozialismus und den Kapitalismus und was auch immer. Also es gab kein Thema, das wir ausgelassen haben. Und das habe ich als befreiend empfunden und bin über viele Jahre auch in junge Gemeinden gegangen.
Beck engagierte sich auch außerhalb der Kirche, gründete in Jena die erste freie Umweltgruppe der DDR, war im Herbst 1989 in Eisenach bei den Friedensgebeten. Die Kirchen waren brechend voll.
Alles das, was in der Kirche gesprochen wurde, wurde draußen vor der Kirche auf dem Marktplatz nochmal wiederholt, weil drin waren Tausende von Menschen und draußen standen auch Tausende Menschen. Und die Rednerinnen und Redner, die drinnen geredet hatten, kamen also nach draußen auf den Platz, stiegen auf den Rand des Orgenbrunnens und hielten dann ihre Rede. Und unvergesslich, ein Mann noch im Blaumann, also ganz offensichtlich ein Arbeiter, stieg auf diesen Brunnenrand und sagte: Ich heiße so und so, ich wohne da und dort, ich arbeite in dem und dem Betrieb. Und jeder auf dem Platz hatte verstanden, dass der Mann öffentlich mitgeteilt hatte, dass er sein Räderwerk der Angst angehalten hatte.
Zur Revolution aus dem Herbst 1989 gehört für den Pfarrer das Gefühl, jede und jeder wird gebraucht.
Wir haben uns auch gegenseitig freigelassen. Wir haben uns keine Vorwürfe gemacht. Das war so eine Art Speedvergebung. Ja? Wir haben die Menschen wahrgenommen und haben dann aber eher gestaunt und gesagt, ach, guck an, die Lehrerin ist auch hier, die hat mir übel mitgespielt. Oder der Mensch da vom Wohnungsamt, ein übler Funktionär. Und trotzdem sind wir miteinander demonstrieren gegangen und waren miteinander in der Kirche und haben da das Friedensgebet gehabt.
Jeder wurde als gleichwertig betrachtet, um das Land neu zu gestalten.
Das hat halt leider nur so lange angedauert, bis die Mauer gefallen ist. Und dieser große Akt des Freigelassenwerdens und die Möglichkeit, sich in Reise- und Konsumfreiheit zu ergehen, was ja nur menschlich ist, das hat aber dazu geführt, dass die Kräfte, dieses Land zu gestalten, wieder erlahmt sind. Auf dem Weg durch die Supermärkte ist die revolutionäre Kraft verloren gegangen und in den Supermarktregalen hängen geblieben.
Der Zusammenhang überrascht. Wenn sich alles wunderbar weit anfühlt, kann die Freiheit gefährdet sein. Womöglich gilt das aber auch umgekehrt. Kann sie selbst dann an Kraft gewinnen, wenn vieles dagegen spricht? Freiheit hat etwas Schillerndes, schreibt Ralf-Uwe Beck in seinem jüngsten Buch »Souverän – Plädoyer für mehr Demokratie«. Es gibt die samtene, genussvolle Seite. Entscheidend aber ist, mit anderen das Leben zu gestalten. Das ist die verantwortungsvolle Seite der Freiheit.
Ich kann heute gut sagen, dass ich mitunter beim Zeitunglesen bete. Und es ist genauso viel wert, als wenn jemand, um zu beten, 20 Minuten mit dem Fahrrad fährt, sich in eine Kirche setzt und dann eine Stunde alleine ist. Ja? Und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Und das, was uns dieses Christentum bietet, nämlich zu verstehen, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, diesem Faden folge ich in meiner politischen Arbeit.
Alle als gleichwertig ansehen, das lernt Ralf-Uwe Beck selbst immer wieder neu. Wenn er etwa in der Innenstadt Unterschriften für mehr Bürgerbeteiligung sammelt und denkt,
den kann ich ansprechen, der sieht ungefähr so aus, als könnte er bis drei zählen, den lieber nicht, der hat eine Plastiktüte dabei mit Dosen drin, der da kommt mit einem Dreiteiler gerade aus der Bank, den brauche ich auch nicht ansprechen, der ist bestimmt ganz schlimm konservativ. So beginnt das. Und wenn man dann mehrere Wochen weitersammelt für ein Volksbegehren beispielsweise, dann bleibt einem gar nichts mehr anderes übrig, als ausnahmslos jeden Menschen anzusprechen. Man muss sich überwinden, weil man sonst auch selber das Gefühl hat, man schafft das nicht. Und das sind für mich die größten Erlebnisse, wo ich dieses, was uns Jesus ja geschenkt hat, also die Menschen so anzusehen wie Gleiche, also auszublenden, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, ihr Ansehen, ihr Einkommen, ihr Auskommen. Das spielt alles keine Rolle, sondern durchzudringen zu den Menschen und den Menschen zu sehen.
Den Weg dieser Freiheit kann jeder gehen, ist der Pfarrer überzeugt, dafür eintreten, dass alle gleiche Rechte haben. Dort, wo Menschen an den Rand gedrängt sind, gilt es, diese nicht zu übersehen, sondern sich für sie zu interessieren und sie zu unterstützen. Man braucht nur aufmerksam für den Moment zu sein, da die eigene Gestaltungskraft gefragt ist.
Man hat diese Möglichkeiten und wo man sie nutzt, merkt man sofort, dass die Möglichkeiten, die man hat, nicht genügen. Also das Leben von Freiheit sorgt immer dafür, den Freiheitsraum vergrößern zu wollen, weil er eben nie genügt.
Die große Gefahr bei dem inneren Weg besteht darin, dass wir innerlich mit uns selbst beschäftigt bleiben, um uns selbst kreisen oder gar flüchten. Ich will mal jetzt nichts hören und nichts sehen. Ich brauche Ruhe und Entspannung. Und damit macht man so die Klappen zu. Aber in der Meditation mache ich die Klappen auf. Ich öffne mich für eine aufnahmebereite, hörende Haltung.
Für Meditationsanleiterin Karin Seethaler aus Regensburg ist Meditieren und Handeln kein Widerspruch. Ihre Bücher über das kontemplative Gebet sind in mehrere Sprachen übersetzt. Das Meditieren erlebt die Autorin als hilfreich, weil es einen Entscheidungsspielraum ermöglicht, wenn die Unfreiheit zunimmt.
Etty Hillesum hat diesen wirklich beeindruckenden Satz geschrieben: Gott, ich muss dir helfen, damit du in mir nicht verloren gehst. Also Gott braucht unsere Mithilfe und das wiederum ist unsere Freiheit, wie und wohin wir unser Leben lenken. Die Freiheit, die darin besteht, überhaupt zu bemerken, gut, ich kann die äußeren Gegebenheiten nicht verändern, aber wie ich darauf reagiere, das liegt in meiner Freiheit.
Der Weg der Kontemplation, sagt sie, führt in einen Raum im Inneren, der heilig ist. Für ihn gibt es viele Namen: Funke, Kern, inneres Feuer, Licht. Im Neuen Testament wird er einmal Tempel genannt, in dem der Geist Gottes wohne. Der Weg zu diesem Tempel hält beweglich, bewahrt Freiheit, sagt Karin Seethaler, selbst wenn das Leben lähmend wirkt.
Was immer sehr hilfreich ist, ist eine kleine Frage: Was ist noch da? Was ist außer meinem Gedankenkarussell noch da? Und diese Frage, was ist noch da, die bewirkt bereits eine Öffnung wieder. Da weitet sich der Blick. Und es ist letztlich auch eine Unterbrechung von diesen Kreisen um die Sorgen. Da ist Gott auch da.
Meditieren führt selten zu ekstatischen Phänomenen, ist meist unspektakulär, sagt Karin Seethaler. Aber es stärkt die Widerstandskraft. Zu dem geschützten Raum im Inneren haben keinesfalls nur meditativ begabte Menschen Zutritt.
Ich persönlich habe keinen Zweifel, er ist ausnahmslos in jedem Menschen. Ausnahmslos, unabhängig in welcher Situation sich der Mensch befindet. Das ist die unantastbare Würde eines jeden. Und das ist eine Kraft, die sich auch als Sehnsucht bemerkbar macht. Eben, dass man dieser Kraft, diesen uns innewohnenden Frieden näher kommen will.
Selbst im Gefängnis ist diese Kraft wirksam. Darauf deutet hin, was die Bürgerrechtlerin Maria Kolesnikova sagte, als sie aus der Haft in Belarus entlassen wurde. Karin Seethaler.
Im Inneren war ich immer frei. Eine Aussage, die gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist, denn es waren schlimme Bedingungen in den Gefängnissen und sie war überhaupt nicht frei, äußerlich gesehen. Aber innerlich war dieser Raum gegeben, wo das System sie nicht brechen konnte und wo sie nicht der Logik der Gewalt gefolgt ist. Und die Logik der Gewalt ist, ich schlag zurück. Sie ist sich selbst ihren Werten treu geblieben. Man kann auch sagen, sie ist im inneren Widerstand geblieben, um diesen Schutzraum sich zu bewahren.
Das kann anregen, auf Einengungen und Belastungen auf verblüffende Weise zu reagieren.
Sie sagt, sie ist dankbar. Und das nach 5 Jahren Gefangenschaft. Weil ohne die Hilfe anderer Menschen hätte sie nicht überlebt. Und das ist auch da, diese Realität. Und es ist immer an uns zu entscheiden, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Auf das, was nicht so ist, wie ich meine, dass es sein sollte? Bleibe ich hängen bei der Ungerechtigkeit oder bei der Verletzung? Oder lenke ich meine Aufmerksamkeit auf das, was auch noch gleichzeitig jetzt da ist?
Es sind oft Winzigkeiten, mit denen die Würde des Menschen verteidigt werden kann. Denn, sagt die Meditationslehrerin, der Mensch ist selbst dann noch frei, wenn scheinbar alles dagegen spricht.
Mir fällt da die Magda Hollander Lafon ein, die ich auch viel zitiere, weil ich 2 Tage mit ihr verbringen durfte, hat Auschwitz überlebt. Und sie sagt, das kleine Nichts hat ihr das Leben gerettet. Das kleine Nichts. Und das kleine Nichts war ein Blick von einer Mitgefangenen, die ihr ohne Worte gesagt hat, komm Mädel, gib nicht auf. Oder eine Geste, ein kleines Lächeln, wo eine Mitgefangene ihr eigenes Leid hinten angestellt hat und dieses junge Mädchen in den Blick genommen hat. Und sie sagt, an unseren Blick hängt unsere Zukunft.
Das Besondere an der Kirche war, dass dieser Freiraum, den habe ich als geschenkt empfunden, dieser Freiraum durfte aber auch in der Auseinandersetzung mit Kirche verteidigt werden, ausgebaut werden. Der Freiraum war nicht unangefochten, auch in Kirche nicht. Also dazu war die Kirche viel zu ambivalent. Aber, und das war der Unterschied zum Staat, dass man durch Gespräche und Ringen und Argumente und standhaft bleiben dafür kämpfen konnte, dass dieser Freiraum erhalten geblieben ist.
Das, was bleibt, sind diese Kindheitserlebnisse oder diese wohlwollende Atmosphäre, dass nicht herausgerissen werden aus einem vertrauten Kontext, Natürlich gibt es ja auch die Emigration aus der Diktatur auf der Suche nach einer Freiheit, nach einem Selbstbestimmungsrecht und nicht nach einem Diktat zu leben. Aber der Kern bleibt ja diese, ja, wohlwollende Schutzzone.
Freiheit gesucht. Wie Spiritualität widerstandsfähig macht. Eine Sendung von Georg Magirius. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026. In ARD Sounds finden Sie sie unter Religion die Dokumentation.